Disclaimer hier direkt zu Anfang. Wer sich die ganze Saison der Fortuna bisher angetan hat und auch das gestrige Spiel in seiner vollen Länge angetan hat, der möge uns verzeihen, wenn wir hier auch in der heutigen Sendung ständig zwischen Lethargie, Zynismus und großer Aufstiegseuphorie hin und her taumeln werden. Und damit herzlich willkommen zur 61. Ausgabe vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir sind mal wieder nur zu dritt heute. Der Moritz lässt sich entschuldigen, aber immerhin dabei ist der Jan in München.
Hallo zusammen.
Der Tim in Berlin.
Einen schönen guten Abend.
Und aus einem nicht näher genannten Ort aus dem Düsseldorfer Speckgürtel bin ich auch dabei, der Lukas. Hallo.
Haben wir eigentlich einen Count, wie oft wir die Saison schon für beendet erklärt haben? Es ist schon zweistellig.
Also ich denke mal, sollte die Saison in eine Verlängerung gehen, sollten wir das mal zusammen schneiden.
Ich muss auf jeden Fall daran denken, dass du, Tim, dir, ich glaube, dann ja im Januar gewünscht hast, dass es halt bis zum Ende spannend bleibt. Ich weiß nicht, ob es bis zum Ende spannend bleibt, aber es gibt gerade eine spannende Phase im Ende. Ja, ist das irgendwie sinnvoll gemacht? Ich weiß es nicht.
Wobei man ja auch schon wieder sagen muss, dass durch den gerade parallel stattfindenden, sich in den letzten Zügen befindenden Sieg der Kieler gegen Sandhausen im Nachholspiel da gerade wieder ein bisschen Wasser über meine Euphorie gekippt wird. Aber das nur bis zum Samstag.
Wie viele Fehlentscheidungen zugunsten von Holstein Kiel gab es diesmal?
Ey, ganz ehrlich, dieses Thema mit der wahren Tabelle, da müssen wir, glaube ich, auch nächste Woche nochmal so drauf schauen. Ich weiß nicht, ob ihr das bei Twitter gesehen habt, auf welchem Platz die eigentlich stehen müssen. Also ich kündige das jetzt nur mal als Teaser an, aber da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen und sämtliches Mitleid dafür, wie unglaublich bitter das ist, dass die jetzt diesen engen Spielplan da am Ende haben, ist mir da komplett vergangen. Das ist ja unfassbar.
Ich habe sie gerade auf. Es ist tatsächlich der 13. Tabellenplatz.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, das gleicht sich halt am Ende der Saison alles aus. Also das muss ich mir auf jeden Fall jetzt irgendwie in den nächsten Tagen nochmal zu Gemüte führen, wie das eigentlich hat passieren können. Vor allen Dingen, weil man ja gar nicht jetzt so unfassbar viele Entscheidungen irgendwie in den direkten Duellen gegen die Fortuna im Kopf hat. Also ich glaube, das war nur ein oder zwei unberechtigte Elfmeter oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Egal. Zum Thema unberechtigte Elfmeter werden wir ja vielleicht auch später im Laufe der Sendung noch kommen. Aber vorher räumen wir eben noch rasch so ein bisschen das Tagesgeschäft aus dem Weg. Und zwar gibt es da auf jeden Fall eine sehr, sehr angenehme Nachricht, nämlich wie es sich vielleicht schon auch angedeutet hatte, wurde jetzt innerhalb der letzten Woche der Vertrag mit Toni Pledel um ein Jahr verlängert. Auch so ein bisschen, um ihn da, glaube ich, bei seinen Reha-Maßnahmen zu unterstützen, weil er richtig gut ins Team passt. Und ja, ich glaube, ist auch eine Entscheidung, die jetzt auf sehr, sehr wenig Widerspruch insgesamt trifft. Oder wie seht ihr das?
Nein. Also ich glaube, das hatten wir auch schon zu dem Zeitpunkt gesagt, dass das gut wäre, angemessen wäre, dass Pledel halt so einer ist, der jetzt vielleicht kein Leistungsträger ist, aber der immer seine Knochen hingehalten hat, der immer der wichtige Kaderspieler war, den man braucht, um in einer langen Saison oben mit dabei zu sein, bis zum Ende auch. Und dass er jetzt da seinen Vertrag verlängert und eine gewisse Sicherheit vielleicht auch hat, das ist natürlich eine feine Sache.
Ja, ich denke auch. Also eine tragende Rolle sollte der in der nächsten Saison nicht unbedingt spielen, aber richtig, richtig gut, ihn dabei zu haben. Und auch wirklich schön, dass man sich da zu diesem Schritt irgendwie entschlossen hat, weil das ja irgendwie ja auch einfach, glaube ich, im menschlichen Bereich richtig gut passt einfach. Die Fortuna befindet sich ja gerade dann doch eben noch mitten im Aufstiegskampf. Alle Kräfte im Verein müssen irgendwie gebündelt werden. Und es wäre nicht die Fortuna, wenn sie sich nicht dabei auch selber den ein oder anderen Stock zwischen die eigenen Beine werfen würde. Diesmal, ein wenig aus der Vorstandsetage hinter den Kulissen. Da ist wirklich einiges los. Ich meine, hast du das erwartet, dass da jetzt in dieser Saison noch so viel Unruhe irgendwie entstehen würde? Also ich glaube, man konnte ja schon so ein bisschen erahnen, dass da vielleicht noch irgendwas anstehen würde, aber dass das jetzt wirklich in den letzten Spielen noch passieren muss, Weiß ich nicht.
Also ich war eigentlich schon nach dem ersten Artikel, den ich dazu las, war ich eigentlich schon müde. Weil da habe ich mir gedacht, oh nein, boah, bitte, oh, das ist alles so unnötig. Und so auf so einem komischen Niveau. Also vielleicht muss man das nochmal halbwegs rekapitulieren. Thomas Röttgermann sagt Ende April, letzte Woche, in einem Gespräch mit der Rheinischen Post, da geht es eigentlich um ziemlich erfreuliche Nachrichten und eigentlich Nachrichten, die dann so ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil die Fortuna ja ohne ein erkennbares Minus durch dieses Corona-Jahr geht, sondern bei einer schwarzen Null, wie es dann so heißt. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen komisch, weil auch mit Krediten hast du eine schwarze Null. Also egal. Dass es halt eigentlich finanziell nicht super aussieht, aber halt viel besser als gedacht und sicherlich auch besser als bei vielen anderen Vereinen. Das ist dann drin. Redet er so ein bisschen über, wie die Strukturen sind und so weiter und so fort. Und dann kommt er darum, dass halt noch ein bisschen was gemacht werden muss in den Strukturen und Infrastrukturen rund um den Verein oder im Verein. Und dann sagt er den Satz oder die Sätze, bei uns ist in den letzten 15 Jahren beim Schaffen von handfesten Strukturen und Infrastrukturen nicht viel passiert. Dafür müssen wir nun die Zeche zahlen. Hier sind in der Vergangenheit sicher die Hausaufgaben nicht gut gemacht worden. Und dann, was dann folgt, ist eine erregte Debatte, die auch mit großer Unterstützung der Rheinischen Post passiert, die sämtliche ehemaligen Funktionäre der Fortuna in den letzten 15 Jahren, glaube ich, angerufen hat und gesagt hat, was sagen Sie zu diesem Kommentar von Röttgermann? Und die haben wiederum dann gesagt, ja, das finden wir natürlich scheiße, wie man sich das denken kann. Dann gab es auch schon mehrere Artikel und Meinungsäußerungen, die darüber spekulieren, wie denn nun der Vorstandsumbau passieren könne, wenn Röttgermann jetzt quasi vor die Tür gesetzt wird. Unter anderem, mein Lieblingskommentar war in einem Meinungsbild von Johnny Costa, diese Entscheidung dürfe nicht in den Hinterzimmern passieren, wo ich mir denke, willst du damit sagen, dass du die Rheinische Post dann direkt live vor Ort haben willst oder sollen die euch vorher fragen im Verein, was ihr davor haltet? Also auch irgendwie deshalb war ich auch so müde, so eine ganz merkwürdige Mischung aus Altfortun regen sich auf, ein Vorstandsvorsitzender, der halt wirklich unsagbar dumme Sachen macht, die Medien, die dann halt natürlich das zu nutzen wissen und boah, ja, jetzt höre ich auch. Also, ja.
Also, mir fällt dazu auch nichts mehr ein, was ich ergänzend hinzufügen will. Nur, dass das Wort unnötig mir da auch sofort einfällt und das wiederum sehr glänzend zu dieser Saison ja auch passt. Also das Wort unnötig ist auch etwas, was man manchmal bei Spielen von der Fortuna beim wichtigen Geschäft auf dem Platz denkt.
Ich finde halt, was interessant ist, dass Alofs dabei, ich kann seine Rolle da nicht einschätzen, was er sich da erhofft oder ob er sich überhaupt was erhofft, ob man ihm da auch was unterstellt, aber er stellt sich halt ziemlich geschickt an. Gestern bei Sky in der Halbzeit hat er halt einfach das gesagt, was man in solchen Situationen machen muss und was, glaube ich, auch wirklich stimmt, weil er halt einfach aufgenommen hat, dass Röttgermann das halt schlecht kommuniziert hat. Aber er hat ja auch durchaus gesagt, dass das nicht komplett aus der Luft gegriffen ist, was Thomas Röttgermann da sagt. Dass es natürlich bei der Fortuna Defizite in einigen Bereichen gibt. Und ich glaube, der die letzten 15 Jahre bei der Fortuna miterlebt hat, würde jetzt nicht behaupten, dass es halt in allen Bereichen ein perfekt aufgestellter Fußballverein ist. Vielleicht ist er nicht ganz so defizitär, wie Röttgermann da durch die Presse mitteilt, aber sicher gibt es da noch Elemente, die ausbaufähig oder verbesserungsfähig sind.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Also da sind wir ja auch, glaube ich, die Letzten, die das bezweifeln würden, dass da in der Kern, dass da in der Aussage auf jeden Fall auch ein wahrer Kern irgendwie mit dabei ist. Auch wenn man sich irgendwie überlegt, wo hinterher die Leute, die da vielleicht gearbeitet haben, später noch hingegangen sind. Oder auch wenn man nur mal irgendwie zur Rate zieht, dass die Fortuna halt auch erst vor knapp 15 Jahren noch in der Viertklassigkeit war oder zumindest gerade erst der Viertklassigkeit entschwunden war. ja, da hat man einfach auch ganz, ganz viele Entwicklungsschritte halt irgendwie nicht machen können. So. Und da ist bestimmt auch zwischendurch immer mal wieder einiges versäumt worden, so wie halt einiges versäumt wurde. Aber ich glaube, ja, dass Thomas Röttgermann da auch einfach gar nicht auf dem Schirm hat, wie sehr er eben halt auch selber Teil davon ist, von dieser Kontinuität der falschen und schlechten Entscheidungen. Und das ist eben vor allem das Erste, woran man sich halt gerade hier noch erinnert, an die Fehler, die halt vor kurzem erst gemacht wurden. Und ja, ich glaube, fast allen Fortuna-Fans, also ich kann diesen Mann halt nicht sehen, ohne sofort Benito Rahman zu denken. So, das ist immer mein allererster Gedanke. Und wenn jetzt halt gerade unter diese Woche halt unser Aufstiegskonkurrent in der nächsten Saison, Schalke 04, mit dem Geld, das im Rahman-Transfer eingespart wurde, Danny Latzer, Simon Terodde, Ruven Schröder als neuer Sportdirektor und vor ein paar Wochen mit Gramotzis ein richtig guter Trainer geholt wurden. So, der macht mich das richtig, richtig, richtig wütend. Und ich glaube, es sind einige Fortuna-Fans, die ja vor allen Dingen halt immer noch das Gefühl haben, dass Thomas Röttgermann sehr, sehr dankbar dafür sein sollte, dass er überhaupt weiterhin Vorstandsvorsitzender der Fortuna sein darf, wenn man all die Schnitzer in Betracht zieht, die alleine in den ersten Wochen und Monaten seiner Amtszeit halt hier gelaufen sind. Und das wird man ihm noch sehr lange Zeit nicht vergessen, auch wenn da jetzt in Zukunft alles glatt laufen sollte.
Ja, also du weißt ja, wo die Wut über den Rahman-Deal hingehört. Die gehört auf die Jahreshauptversammlung und nicht hier in den Podcast. Aber ich weiß, ja, und man sollte halt auch noch hinweisen, dass, ich meine, man kann auch über die ganzen Fehler der Fortuna reden, aber naja, die haben es halt auch geschafft, von der vierten Liga zwischenzeitlich Erstliga-Fußball zu spielen. Es gab halt Figuren wie Wolf Werner, die halt den Titel verdient halt nicht ganz zu Unrecht tragen. Und den tritt er natürlich, gut, das war Werner, ist jetzt nicht mehr unter uns, aber das tritt natürlich irgendwie auch nicht, dass das nicht gut ankommt, ist halt auch klar. Und das ist halt auch in dieser Plattheit einfach Tür und Tor öffnet, und ich glaube, das spielt nämlich auch eine Rolle, da haben ja auch nur Leute drauf gewartet, glaube ich. Also so plötzlich, wie das kommt und so plötzlich, wie dann halt auch sofort der Umbau des Vorstands von außerhalb des Vereins in den Verein hineingeschrieben worden ist. Das zeigt ja auch, was für eine Stellung Röttgermann halt hat und was für eine Basis er in diesem Verein hat. Ganz offensichtlich keine gute.
Ja, aber also genau dann erwarte ich ein bisschen von ihm, dass er ahnt, was er damit lostreten kann und ein bisschen bedachter auf die Worte achtet, die er so gegenüber der Presse äußert. Und es ist auf jeden Fall zum Endspurt jetzt ein Nebengeräusch, was man hätte vermeiden können. So.
Das uns, glaube ich, im Sommer, Lou hat es im Vorgespräch zu dieser Sendung schon gesagt, wahrscheinlich begleiten wird. Und deswegen kann man das auch einfach vertagen, dieses Thema.
Genau.
Es kommt genau auch mal auf uns zurück.
Ja, ich denke auch. Also ich hoffe, dass wir da nicht am nächsten Montag in der nächsten Sendung schon drüber reden werden müssen. Würde es aber auf jeden Fall nicht ganz ausschließen. Immerhin hat ja dann heute Borgerding als Vorsitzender des Aufsichtsrats eine Erklärung veröffentlicht, dass man sich da jetzt wohl einigermaßen die Hand gegeben hat und das Thema auf die Sommerpause geschoben hat, aber ich glaube, das kündigt ja auf jeden Fall nur an, dass da nochmal richtig die Fetzen fliegen werden. Da gibt es ja auch durchaus schon das ein oder andere Gerücht, also durchaus auch so Gerüchte, die in so eine Richtung gehen, wie man sich selber als Unbeteiligter vielleicht irgendwie auch so ein bisschen ausmalen würde, was da eventuell für Personalrochaden stattfinden könnten. Aber ich denke auch, dass es viel mehr Sinn macht, hier gar nicht so weit zu spekulieren, sondern zu hoffen, dass wir halt erst nach der Saison da weiter drüber reden müssen, das aber mit Sicherheit tun werden.
Soll ich dir jetzt die Überleitung legen zum KSC-Spiel?
Bitte.
Ich greife das Spiel von hinten auf, aber bei den Jubelszenen nach dem 3:2 auf der Haupttribüne, wo war da Thomas Röttgermann? Das sind die großen Fragen, die gestellt werden müssen. Und jetzt gehen wir in das Karlsruhe-Spiel.
Ja, ich bin jetzt ja fast angehalten, dich zu fragen, ob er da überhaupt nicht dabei war, weil ich da das da in dem Augenblick gar nicht so auf dem Schirm hatte, da speziell nach ihm zu schauen. Aber das schiebe ich jetzt mal virtuelle 90 oder 96 Minuten, 95 Minuten natürlich nach hinten. Und würde sagen, wir starten mal ins Spiel rein. Unglaublich wichtiges Spiel natürlich für die Gesamtkonstellation. Das Spiel musste gewonnen werden für die Fortuna. Dazu mit dem Wissen, ein Heimspiel, da ist man stärker. Der KSC kommt vielleicht ein bisschen angenockt aus seiner Nach-Quarantäne-Phase, wird ein bisschen müde sein. Und ja, die Fortuna selber hatte nach der Paderborn-Niederlage ja dann durchaus ein bisschen Zeit, die Woche über zu regenerieren. Und ja, ging dann auch eigentlich komplett so in die Partie, wie man es sich erwartet hatte. Wieder mit dem 4-3-3-System aus der kleinen Drei-Spiele-Siegesserie vor dem Paderborn-Spiel. Und eigentlich auch vom Personal her komplett wie erwartet, oder Tim?
Ja, auf jeden Fall. Also, dass man die Mannschaft, nachdem man die Zeit zu regenerieren hatte und nicht am Ende einer englischen Woche stand, so aufbietet wie gegen FC St. Pauli. Damit habe ich komplett so gerechnet. Und auch nicht nur die Aufstellung, sondern die Einstellung war ja in den ersten Minuten so, dass man gemerkt hat, die gehen das auf jeden Fall an, wie als sei es jetzt das letzte Spiel der Saison. Und man kann also so dieses von Spiel zu Spiel denken war schon auf jeden Fall verinnerlicht und man hat es wie ein Endspiel angegangen. Und ja, hätte dann nach dieser starken Anfangsphase sich auch in der 8. Minute eigentlich mit dem 1:0 schon belohnen müssen. Völlig verdient wäre das gewesen.
Ja, vielleicht sogar schon früher, könnte man sagen. Früher, also man hätte schon... Also das ging echt los wie die Feuerwehr. Ich bin mit dem Notizenmachen gar nicht hinten hinterhergekommen. Und es war da schon relativ klar, wie die Fortuna ihr Ballbesitzspiel oder ihr Aufbauspiel gestalten wollen würde, relativ schnell. Also Botzek verteilt über die Außen lang auf Pettersson und Klaus und dann versucht man über die Außen was zu kreieren. Also wenig bis kaum durchs Mittelfeld. Und am Anfang klappt das auch ganz gut mit den Verlagerungen über Botzek oder insgesamt muss man sagen, dass das eigentlich gut geklappt hat. Botzek mit einer überragenden Leistung insgesamt im Spiel. Ja. Wo fängt man an?
Auch das Pressing war richtig gut, oder? Also gerade am Anfang, also es gab halt immer so Phasen im Spiel, wo man das Gefühl hatte, dass es richtig gut funktioniert. Also das war bis zum 1:0 auf jeden Fall auch so zu erkennen. Da dachte ich auch sofort so, okay, das Spiel wird die Fortuna heute gewinnen. Ich fand gerade auf diese Formation der Verteidiger und den Torwart, so da konnte man immer, wenn man die Kraft hatte, dann auch wirklich bis zum Ende durchzuziehen, Druck ausüben. Man hat dann, glaube ich, das Pressing oft immer genau in dem Augen, also man hat, glaube ich, einfach immer zugestellt und hat dann, wenn die Innenverteidiger den Pass untereinander gespielt haben, so zugestellt, dass dann nur noch der Ball zum Torwart halt offen war und wenn der gespielt wurde, war das immer das Signal, um halt wirklich drauf zu gehen. So. Und dann musste der Torwart dann halt meist so einen Ball irgendwo in die eigene Hälfte schlagen und das konnte man sehen, das ist halt bei weitem nicht seine Stärke und da ist immer wieder was draus entstanden, auch weil dann ja Karlsruhe irgendwann versucht hat, diesen Rückpass zum Torwart so ein bisschen zu umgehen, das zu vermeiden, aber immer wenn die Fortuna halt die Kraft hatte, da wirklich bis zum gegnerischen Strafraum bis zum Fünfer drauf zu gehen, wurde es irgendwie eigentlich gefährlich, auch wenn, ja, vielleicht auch aus verständlichen Gründen, das dann leider nicht über 90 Minuten möglich war. Aber ja, ich fand auch gerade zu Anfang hat man da sofort gesehen, dass das für das restliche Spiel immer eine Option würde bleiben würde.
Ja, und aber, da muss... Ja,
ja und ja, da muss man... Entschuldigung, bitte. Nee, ich wollte jetzt sofort zum 0:1 halt überleiten.
Na, da müssen wir noch die diversen Chancen, die Fortuna nicht gemacht hat, besprechen. Aber ich finde halt, was ich noch sagen wollte, und da können wir dann eben einleitend zu diesem Punkt, offensiv war dieses Dreier-Mittelfeld eben wenig präsent. Also Botzek hat die Bälle halt schön verteilt hinten, aber Prip und Sobotka jetzt nicht mit den Akzenten, aber genau in diesem gegen den Ballspiel, finde ich, hat das gut geklappt mit den dreien. Also Sobotka, Prip und Boczek haben das ziemlich variabel gehalten, waren gar nicht so fest auf ihren Positionen, sondern haben da, wie ich finde, auch gut miteinander kommunizierend hin und her geschoben. Und man kann ja auch Jan Sobotka hervorheben, der in der sechsten Minute den Ball erkämpft, dann auf Pettersson, der setzt Kownacki ein und Kownacki macht dann etwas, was er hätte nicht tun sollen. Er dreht dann quasi zum Abschluss, der geblockt wird. Wenn da er noch Felix Klaus mitgenommen hätte, der auf rechts sehr frei stand, dann hätte es, glaube ich, richtig gefährlich werden können. Und da wollte Kownacki offenbar den Torabschluss um jeden Preis erzwingen. Und dann kurz Zeit später auch das Katastrophenpass von Karlsruhe. Dann Klaus und Prip machen das sehr stark. Klaus mit einer starken läuferischen Leistung spielt einen super Pass in den Rückraum und da tritt dann Pettersson über den Ball. Das hätte es eigentlich sein müssen. Und stattdessen, tja, wenn man sie vorne nicht macht, macht Karlsruhe mit dem ersten offensiven dann das 1-0.
Ja, ich habe mir da auch sofort, nachdem ich 0-1 durch Eigentor dann so aufgeschrieben habe, Freak-Tor notiert. Vielleicht auch so ein bisschen in der Hoffnung, dass ich das auch im weiteren Verlauf der Partie so bestätigen würde. Ja, eigentlich so das erste Mal, dass Karlsruhe es dann so ein bisschen schafft, sich da aus dem Pressing zu befreien. Dadurch, dass man dann halt eben den langen Ball nicht über den Torwart, glaube ich, spielt, sondern halt einfach etwas früher sich halt sofort überlegt hat, wir bauen gar nicht mehr richtig auf, sondern spielen dann halt den kurzen Pass hinten durch die Verteidiger und dann aber sofort eben über dieses Dreier-Mittelfeld drüber. Es hat auch dann im weiteren Verlauf der Partie immer mal wieder funktioniert. Ja, und da halt eben auch. Es ist dann irgendwie relativ viel Raum da, wird dann nochmal verlagert von links nach rechts und trotzdem kann ich da gar nicht so richtig irgendwie ausmachen, wo da eigentlich der Fehler ist. Also natürlich hat dann irgendwie der Flankengeber am rechten, also auf der rechten Karlsruher Angriffsseite am linken Strafraumeck der Fortuna sehr, sehr viel Platz. Aber irgendwie so richtig gefährlich sieht es vorher nicht aus. Einen richtigen Fehler kann ich vorher gar nicht ausmachen. Und irgendwie ja, ist dann bei der Flanke halt auch dann so den Moment zu spät bei Hofmann. Ja, und lenkt den Ball dann einfach ziemlich unglücklich über die Linie.
Ja, ich glaube, aber sonst hätte der Hofmann den auch gemacht. Ne? Also deshalb, wenn du das verteidigst, dann darf der Ball da gar nicht so schräg reinkommen wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, der Fehler, der passiert, ist eben, dass die in den Minuten zuvor eben Erfolge hatten da in dem Mittelfeld und eben nicht den Blick mehr nach hinten hatten, weil wenn man diese Ballverlagerung dann halt nach rechts sieht, das ist, der Ballabnehmer ist nicht der einzige Karlsruher da, der steht, sondern Karlsruhe hat in dem Moment da auf der rechten Seite ein Übergewicht. Pettersson fehlt, der nicht zurückgekommen ist, aber schwer sagen, ob er diesen Sprint, wo er da stand und ob er den Sprint machen kann, aber Kutrus ist da ziemlich alleine, deswegen auch sehr viel Platz. Und dann kommt halt der Pass, wo ich sage, gut, ja, ist jetzt nicht der Fehler, ist halt vorher passiert. Also, das war mir ein bisschen zu einfach und ich würde jetzt, so blöd das klingt, den Grund darin sehen, dass man eben in den Minuten vorher eben hoch die Bälle gewonnen hat und eben in der allgemeinen Ausrichtung vielleicht eine Ebene zu hoch stand insgesamt, aber gut, das hatte vorher gut geklappt und wir fordern ja auch immer ein hohes Anlaufen, ein hohes Pressing und ein aggressives Spiel. Wenn das nach hinten losgeht, weil eventuell da nicht zurückgelaufen wird oder so, dann ist das etwas, was man vielleicht ja nicht mitnehmen muss oder so, aber was halt passieren kann.
Ja, was ich mich auch gefragt habe, das kann man halt leider nicht so richtig sehen, als dieser erste Karlsruher lange Ball eben auf die linke Seite gespielt wird, weil einfach die Kamera nicht so weit aufzieht, ob Fortuna einfach generell zu großen Abstand zwischen den Linien hatte, also zwischen Mittelfeld und Abwehr. Oder ob das halt einfach gar nicht zu vermeiden ist, wenn du eben vorne so weit drauf gehst.
Ich würde vermuten, dass das stimmt. Also dass das Problem ist. Ja. Weil die drei vor, also Boczek, Sobotka und Prip, das war ja, klar war so Boczek gerade so im Spielaufbau hinten rum, auch der sich hat fallen lassen, aber es war jetzt nicht so, dass der Held immer ganz klar hinter denen gestanden hat, sondern die waren zum Teil eben sehr nah beieinander und eventuell ist dann nicht zu viel Raum, den man nicht mehr abdecken kann.
Ja, aber das war, glaube ich, auch das, was ich so von Anfang an nicht nur mit dem ganz starken auf das Führungstorspielen von vornherein Karlsruhe überfallen wollen, sondern auch dieses so hochdrängen, dass man halt auch so eine gewisse Gefahr nicht ganz von der Hand weisen kann, dass mal so ein schneller Gegenstoß dann nur noch von der Abwehrkette geklärt werden kann. Und das war so ein bisschen dieses Endspielding, was ich meinte. Die haben halt irgendwie am Anfang ziemlich viele Chancen gehabt, aber auch gleichzeitig direkt von Anfang an irgendwie Hopp oder Top gespielt. Also mit dem Überbrücken des Dreier-Mittelfelds von Karlsruhe, was wir eben schon angesprochen haben, war das ja dann auch zeitweise ein Spiel, was eigentlich immer nur an den beiden 16ern stattgefunden hat. So. Also wirklich für den neutralen Zuschauer sehr attraktives Spiel, aber ja, auch gefährlich. Und dann liegt man 1-0 zurück. Und ich hatte dann irgendwie schon gedacht, verdammt, hoffentlich gibt das jetzt nicht irgendwie den Knacks. Aber die haben ja direkt weiter drauf gedrückt und haben dann nachher ja die Doppelchance, um direkt in der 13. Minute zurückzuschlagen. Großartige Einleitung dieses Angriffs von Pettersson. Schöner Pass durch die Schnittstelle. Und dann Sobotka ist der Winkel ein bisschen zu spitz geworden. Ne? Da kann man ihm eigentlich keinen Vorwurf machen. Es ist einfach schwierig, den da reinzubringen. Ne?
Ja, würde ich ihm jetzt, glaube ich, auch keinen Vorwurf machen. Generell fand ich diese Szene irgendwie ganz symptomatisch dafür, dass man sich da eigentlich nicht so richtig beirren lassen wollte. Und ich hatte irgendwie auch den Eindruck, dass man, wenn man einfach so weitermachen würde, dass das an dem Tag halt letztendlich einfach ausreichen würde. Aber eigentlich hatte ich dann so in den Minuten danach so das Gefühl, dass es eigentlich fast eher die Karlsruher waren, die sich auf das einfach so weitermachen, so ein bisschen besonnen haben. Und die dann halt auch immer mal wieder halt ein paar von diesen Verlagerungen halt irgendwie spielen konnten, von diesen längeren Bällen und dann auf die eine Seite und dann eben auf die andere Seite, damit so ein bisschen als Aufbau in einem Element diesen langen Ball in die Mitte kurz hinter den Mittelkreis so ein bisschen vermieden haben. Das sind ja dann irgendwie auch mal diese Bälle, wo man dann eigentlich immer genau weiß, was passiert. Kevin Danso drängelt sich durch einen Pulk von Leuten, murmelt wahrscheinlich irgendwie noch ganz entspannt, lassen Sie mich durch, ich bin Innenverteidiger und köpft den Ball halt in die gegnerische Hälfte zurück. Und dann geht es halt irgendwie wieder auf der anderen Seite weiter. Aber das haben die Karlsruher eigentlich ganz gut gemacht. Und es hat echt einen Moment gedauert, bis sich dann auch die Düsseldorfer da ein bisschen besser drauf eingespielt haben, fand ich.
Ja, definitiv. Da kam dann eine längere Phase nach dieser eben angesprochenen Doppelchance, wo Karlsruhe es besser gemacht hat und es nicht mehr eine Chance nach der nächsten gab. Aber ich meine, muss ja auch einfach mal sehen, die Anfangsphase, es steht 0-1, aber ich würde gerne mal wissen, was nach einer Viertelstunde so die Torschussstatistik hergegeben hat. Irgendwann kannst du halt auch einfach nicht im 2-Minuten- oder 3-Minuten-Takt in Abschlusssituationen kommen. Also dafür spielt Karlsruhe einfach dann doch eine zu gute Saison, auch wenn es für die ja um nichts mehr ging. Aber die wollen ja nicht sich am Ende vorwerfen lassen, was sie ja durchaus werden können, dass sie das Zünglein an der Waage in irgendeiner Weise durch ein halb motiviertes Spiel den Aufstiegskampf irgendwie entschieden haben. So, ja.
Nö, das kann man Karlsruhe wirklich nicht vorwerfen. Nicht. Die hatten sich eher überlegt, dass sie nicht nur motiviert reingehen, sondern sich auch denken, Mensch, den Arschlochpreis des Tages, der geht aber ganz sicher nach Badener Land. Weil das zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber in der zweiten Hälfte haben die irgendwann, ging halt irgendwann der Schalter bei denen um und dann haben die halt nur noch gehackt. Und hat auch alle Unsportlichkeiten, die man irgendwie sich leisten konnte, so eingestreut. Gar nicht mal konsequent immer durchgezogen, aber es war alles dabei am Potpourri, was man sich so vorstellen kann. Aber zu dem Zeitpunkt in der ersten Halbzeit war das noch nicht der Fall. Aber das stimmt dann schon. Es braucht ein bisschen, bis es sich so legt. Und dann kommt man auch nochmal schön durchs Mittelfeld. Und dann fällt auch zeitnah das 1:1 in der 32. Wieder geht eine Balleroberung dem voran. Kutris mit einer Flanke, der wieder wie gewohnt sehr aktiv war, viel Dynamik reingebracht hat. Sobotka legt auf Pettersson ab, der Schuss wird geblockt und dann, sagen wir mal so, lässt sich Felix Klaus wegtreten, weil er nämlich genau weiß, was er da zu tun hat, geht von hinten ran an den Ball und der Verteidiger von Karlsruhe kann quasi nicht anders, außer ihn da zu treffen. Und das sollte relativ eindeutig ein Foul gewesen sein.
Ich glaube, hat auch niemand bestritten, ne? Die Überprüfung dann war, ob. Oder gab es dann noch eine Überprüfung?
Genau, wegen Abseits, ne? Genau.
Genau, wegen Abseits.
Ja. Richtig. Ja, fand ich auch richtig, richtig gut zu sehen. Klaus macht halt genau das, was er tun muss. Richtig clever. Ist da halt einfach den kleinen Gedankenschritt halt irgendwie schneller und lässt sich faulen. Und Kova macht es dann halt auch richtig gut, ne? Also irgendwie, da dachte ich irgendwie auch so: Ja, komm, Junge, so lässig, wie du den Elfer versenkt hast. Spiel doch genau so weiter. Sollte dann leider nicht der Fall sein. Ja, eine kleine Frage an euch noch, habe ich auch gestern schon im Chat gestellt, deswegen weiß ich auch schon, was ihr darauf antworten würdet. Aber ich hatte kurz den Eindruck, das war ungefähr 5 Minuten vor dieser Elfmeterszene. Da gab es irgendwie auch eine Szene, wo Luca Kreins vorne mit am Fünfer war, bei irgendeiner Standardsituation. Und da so eine Doppelchance hat. Ja. Und mir war so, als würde sein Karlsruher Gegenspieler den Ball so richtig volleyballmäßig da mal vorher wegboxen. Also es sah für mich irgendwie sehr eindeutig aus, aber es kam nur so eine kurze Zeitlupe. Es hat keiner von euch gesehen, wie ich mittlerweile weiß. Es wurde im Kommentar irgendwie nicht besprochen. Ja, falls da irgendjemand, der hier zuhört, das irgendwie gesehen hat oder das dann gerne
melde dich
bei Twitter, genau, melde dich bei mir.
Ich kann zu der Szene nur eine Sache sagen. Holstein Kiel hätte dafür einen Elfmeter bekommen. Alles andere weiß
so nämlich. So nämlich.
Ja. Ich habe es nicht gesehen, aber das hast du schon gesagt. Ja.
Gut. Letztendlich bekam die Fortuna dann ja auch den rechtmäßigen Elfer zugesprochen, den David Kubniatski zum 1:1 versenken konnte. Und ja, viel fand ich, war dann eigentlich auch bis zur Pause gar nicht mehr so richtig los. Ich hatte noch das Gefühl, dass wenn es da wirklich die Möglichkeit gegeben hätte, ich sehr, sehr gerne in der Pause Edgar Pripp und Matthias Zimmermann rausgenommen hätte, weil die für mich überhaupt nicht wirklich zu 100% bei der Sache wirkten, aber auch eher so, als ob es halt Müdigkeitserscheinungen wären. Also auch gerade bei Zimmermann fing das eigentlich schon in den ersten 5 Minuten los, dass da eine oder zwei gute Situationen ganz vorne irgendwie verschlampt wurden, einfach weil der sehr, sehr schlechte Hereingaben gespielt hat und auch sonst wirkte der mal wieder irgendwie überspielt. Und ja, ich glaube, bei Edgar Pripp wissen wir alle, der ist gerade nicht in absoluter Topform. Letztendlich dachte ich dann aber auch, als ich dann auf die Ersatzbank guckte, wenn man da in Betracht zieht, dass ja ein Schinter Appelkamp wahrscheinlich nicht 45 Minuten wird spielen können, dass die beiden wohl wieder würden auflaufen müssen und das ist ja dann letztendlich auch so gekommen.
Ja, also bei Zimmer, also ich gebe dir im Prinzip bei beiden Dingen, wäre das nicht Quatsch gewesen, das zu machen. Bei Zimmermann muss ich das nochmal stärker sagen, dass er tatsächlich wie in den letzten Wochen auch leider nicht mehr auf der Höhe ist, wie er das mal war. Und ja, darüber haben wir schon gesprochen. Es wäre gut gewesen, einen Rechtsverteidiger zu haben im Kader, der halt ihm eventuell auch mal entlastet und so weiter und so fort. Bei Pripp, ja, also du bist ja nicht der Einzige, der da ihn sehr kritisch gesehen hat und ich kann das auch nachvollziehen. Ich finde aber, dass er im Verbund mit den beiden anderen eigentlich gut funktioniert hat. Er war von Botzek, also Botka und Pripp eben der Schwächste, aber also gerade für das, was die, glaube ich, tun sollten und ich glaube, so wie die ganze Anlage war gar nicht vorgesehen, dass da von denen irgendeiner Spielaufbau betreibt, außer eben Botzek, ja, aber von Sobotka und Pripp, das hatte man gar nicht einkalkuliert, sondern die sollten halt gut die Mitte dicht halten und Bälle erobern. Und da war Pripp dabei, hat eine solide Passquote, ist da nicht irgendwie auffällig, Aber ja, er war der Schwächste von den dreien, wobei Sobotka eben sehr stark war. Und ich fand es okay, das doch weiterlaufen zu lassen, weil du gesehen hast, dass ich glaube, das ist genau das, was Uwe Rösler auch sehen will, ab einem gewissen Zeitpunkt. Er will sehen, dass seine Mannschaft Spiele beruhigen kann nach diesem 1:1. Und das war es dann ja auch. Und das sollten die drei im Mittelfeld auch regeln. Und deswegen nachvollziehbar, dass man das erstmal weiterlaufen lässt.
Genau, aber es war auf jeden Fall nach Ansicht der ersten Halbzeit klar, dass Prip jetzt nicht über 90 Minuten gehen wird, sondern dass er halt dieses Anlaufen weiterhin machen wird. Und es war überhaupt gar keine Überraschung und absehbar, dass er dann zur 57. später dann rausgenommen wurde. Also da sehe ich dann schon irgendwie von dem Dreier-Mittelfeld die logische Konsequenz, Prip an dem Tag rauszunehmen. So.
Ja, vor allem, man weiß ja, dass Rösler halt vermutlich sich schon so ein bisschen wie das Kind in der Nacht vor Weihnachten darauf gefreut hat, auf 4-4-2 umzustellen. Und da musste er natürlich da was machen.
Ja, ja, doch. Das ist immer ab dann ist das der Tag für ihn ein gelungener Tag, wenn er eine Zeit lang mit 4-4-2 spielen darf. Ja. Ja, zweite Halbzeit, also ohne Wechsel geht's los und Kovnatski lässt das 2-1 direkt liegen. ja. Das, was du ihm in der ersten Halbzeit nach dem Elfmeter dann gewünscht hast und schon eben angedeutet hast, hat sich leider nicht bewahrheitet. Und wir warten, glaube ich, weiterhin sehnsüchtig darauf, dass irgendwann in der gesamten Zeit bei Fortuna mal mit einem riesigen Knall dieser Knoten platzt, den David Kovnatski seit Jahren mit sich rumträgt. Und ich weiß es nicht. Vielleicht in den nächsten 5 Spielen noch. Ansonsten
platzt er vielleicht nichts mehr.
Platzt er vielleicht nicht mehr in Düsseldorf.
Ja, und ich finde, also das zweite Spiel, ich habe mir dann ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr so viele Notizen machen können. Aber es wird dann halt nicklig. Karlsruhe fängt dann halt richtig schön auszuteilen und die beschriebenen unsportlichen Dinge einzustreuen. Und ja, Fortuna wartet ab, hofft auf Balleroberung und erstmal passiert nicht so viel, bis dann halt der Spielerwechsel kommt, wo Prip rausgeht, Kovnatski rausgeht und zum 4-4-2-Vollendung Karaman sein Debüt nach Corona-Erkrankung überstanden ergibt und Ruven Hennings eingewechselt wird.
Es wirkt aber auch wirklich ein bisschen so, als ob das komplett so geplant gewesen wäre. Ne? Also irgendwie, Rösler hat ja in der Pause irgendwie auch noch ganz, ganz lange mit Hennings und mit Karaman schon auf dem Platz wieder gesprochen. Man konnte auch sehen, dass die Fortuna sehr, sehr abwartend reagiert hat. Also ich habe mich da auch gefragt, so, wann sehen wir wieder das hohe Pressing? Das war nämlich bis zu diesem Wechsel eigentlich überhaupt gar nicht mehr zu sehen. Wurde ja auch sonst immer nur so ja halt mal situativ eingestreut, auch natürlich irgendwie, um so ein bisschen dem Kräfteverschleiß Genüge zu tun. Aber trotzdem hatte ich da so ein bisschen Sorge, dass jetzt die Partie so ein bisschen auslaufen würde und dann, ja, es vielleicht einfach dann am Ende nicht mehr reichen würde, wenn man dann nochmal eine Schippe drauflegt. Aber gut, das hat Rösler dann ja wahrscheinlich auch ähnlich so gesehen und ja, dann eben mit diesem Doppelwechsel reagiert, eben auf sein 4-4-2 umstellen können. Und ja, ich weiß nicht, habt ihr irgendwie noch mehr mitbekommen, außer das, was der Kommentator davon erzählt hat, dass ja, David Kovnatski da wohl so ziemlich ausgetickt ist nach seinem Wechsel?
Ja, ich sag mal, wir haben dasselbe Fernsehbild gesehen wie du. So, ich habe keinen Artikel dazu heute in der Zeitung gefunden, aber auf den Bildern danach wirkt er, ist ja dann ständig eingeblendet worden, ja immer recht entspannt. Und ich meine, da ist ja so ein bisschen die Frage, ja, der ärgert sich mit Sicherheit auch richtig über seine vergebenen Chancen, auch über, also nicht nur, dass er ausgewechselt wird, ärgert ihn, sondern auch, wie das Spiel wieder mal wie für ihn gelaufen ist. Also es hätte ja, er hätte ja einfach der Matchwinner auch an dem Tag wieder sein können. So. Und dann finde ich das okay, wenn man da irgendwie frustriert ist. Und das wird auch mit ein paar Worten wieder geregelt sein.
Ja, also ich fand, er sah nicht entspannt aus, sondern er sah so aus, als ob er halt gerne mit Edgar Pripp reden wollen würde, der neben ihm saß. Aber Edgar Pripp hatte überhaupt keinen Bock, sich mit ihm zu unterhalten. sondern hat das Spiel angeguckt und dann immer auch was kommentiert, was auf dem Platz passiert. Und keine Ahnung, Überinterpretation, dass halt Kovnatski ihm jetzt ein bisschen erklären wollte, warum er da gerade vielleicht ausgerastet ist. Aber ich glaube auch, das muss man jetzt nicht höher hängen, als es ist. Dass der frustriert ist, kann ich mir sehr gut vorstellen. Das sind wir alle mit ihm. Ja, weiter im Text, im Spiel. Also ich glaube, da muss man jetzt nicht. Keine Ahnung, vielleicht kann er eine Mediation mit Thomas Röttger machen. Vielleicht gibt es da irgendwie einen Gesprächskreis. Weiß ich nicht. Wie gibt man sich in der Öffentlichkeit oder so? Ja, keine Ahnung.
Ja, auf jeden Fall wirkt es so, als ob dann die doppelte Präsenz im Sturmzentrum auch sofort dafür sorgte, dass irgendwie auch auf den Flügeln ein bisschen mehr Platz war. Und gerade Kutris und Pettersson schwangen sich dann nochmal zu einigen Aktionen halt irgendwie auf der linken Seite auf, auch wenn das auch in der ersten Halbzeit schon immer mal wieder ganz gut ausgesehen hatte, aber oft dann auch im Ansatz stecken blieb. Aber dann 60. Minute machen die beide halt richtig, richtig stark da auf ihrem Flügel. Es kommt dann die perfekte Flanke eigentlich von Kutris irgendwo zwischen 5-Meter-Raum und 11-Meter-Punkt zu Felix Klaus. Der Torwart ist nicht im Tor und Felix Klaus schafft es dann halt irgendwie dem nicht in Position stehenden Torhüter diesen Ball in die Arme zu köpfen. Da habe ich mir schon ziemlich die Haare gerauft letztendlich. Und ja, auch da ging dann auch schon mal der bange Blick mal wieder nach oben zur Uhr, noch 30 Minuten. Und gerade weil das Spiel dann ja auch danach nochmal so ein bisschen vor sich hin plätscherte, vor allen Dingen die nächsten 10 Minuten, wo dann eigentlich meiner Meinung nach der KSC wirklich auch Übergewicht hatte, habe ich mir dann auch nochmal aufgeschrieben, so wo ist die Dringlichkeit so? Also irgendwie, ich konnte da gar nicht sehen, welche von den beiden Mannschaften hier quasi die Saison on the line hatte und welche nicht.
Aber also das ist dann die Phase, wo es auch, wo auch diese hässlichen Aktionen, die Jan eben angesprochen hat, losgehen. So, ne? Also die nickligen Fouls und Diskussionen und man merkte dann auch schon, dass auch auf Fortuna-Seite das alles ein bisschen an die Nerven ging, dass es da noch 1-1 steht. Aber zu der Dringlichkeit, da stimme ich dir schon zu. Also das war so eine Phase, wo man halt im Prinzip nochmal so einen Ruck durch die Mannschaft gehen musste. Und anstelle, dass man dann als Adam Wozzeck vorangehen konnte und mal ein Zeichen setzen kann mit einem Foul, wurde der halt selber die ganze Zeit traktiert. So, ne? Also deshalb hatte ich auch da ein bisschen die Sorge, dass Karlsruhe Fortuna irgendwie den Schneid abkauft in diesen 10 Minuten, ja.
Ja, also ich glaube, ich meinte jetzt aber auch die Szene da, wo Wozzeck da aber auch richtig gut austeilt, ne? Fieser, hoher Kopf gegen den auf 2 Meter 10 ausgestreckten Fuß des Karlsruhers, wenn Wozzeck da mit dem Kopf voll durchzieht, kann sich der Knöchel weg. Da am Fuß auch richtig fies verletzen. Da, gut, dass er da letztendlich nur mit Gelb davon gekommen ist. Ich verstehe, der hat gar nicht Gelb gesehen. Das ist dann, glaube ich, so Wozzeck, der sich beschwert.
Ja, ne? Es war diese Phase, wo halt also die Nicklichkeiten an Karlsruher Seite, die fingen schon früher an. Und das ist halt so ein bisschen auch ein bisschen, Fortuna hat auch ein bisschen mitgemacht. Aber das war die Phase, wo es dem Schiri entglitten ist. Ja. Und das hat, glaube ich, Marcel Sobotka wahrscheinlich in sehr freundlichen Worten gesagt, dass er da vielleicht mal jetzt mal ein bisschen kompetenter eingreifen sollte in dieses Spiel. Und hat er halt für die 5. gelbe Karte gesehen, was durchaus ärgerlich war. Auch wenn ich verstehen kann, dass man das Bedürfnis hatte, dem Schiedsrichter mal ein paar Takte zu sagen.
Ja, also ich glaube, es ging vor allem um die Situation als... Ne, als es halt eben dieses hohe Bein gegen Wozzeck gibt und Wozzeck halt die Hand vors Gesicht streckt als Reflex, damit ihm der Karlsruher nicht einmal komplett die Schuhsohle durchs Gesicht zieht und dann halt eben auf Handspiel entschieden wird. Ich glaube, Ja.
Nee, aber es sind doch, wenn ich das richtig im Kopf hatte, fünf Spieler mit vier gelben Karten vorbelastet gewesen von dem Spiel. Und bevor man die alle bis zum vorletzten Saisonspiel mit sich herumschleppt und dann alle gleichzeitig die fünfte kriegen, lieber in solchen Abständen.
Die meinst, die haben Streichhölzer gezogen und
wer muss dem Schiri sagen, wenn er seine Linie verlässt? Wer muss es ihm sagen?
Ja, und ich meine, seien wir mal ehrlich, keiner von uns hier geht davon aus, dass die Fortuna irgendwie wirklich noch aufsteigen könnte. Aber ich möchte trotzdem mal kurz nur erwähnen, gelbe Karten werden mit in die Relegationsspiele genommen. Kann man sich als kleine Notiz auf jeden Fall schon mal merken. Also von daher... Tja.
Das ist natürlich ja.
Eine Hypothek. Für welche Mannschaft auch immer.
Für welche Mannschaft auch immer. Ja. Nun gut. Dann kam es aber doch anders als gedacht. Also tatsächlich finde ich auch, es lag jetzt nicht in der Luft, dass da die Fortuna jetzt das Ding nochmal rumreißen würde. Es passierte aber dann eben jener mit Gelb verwarnter Marcel Sobotka mit einer schönen Aktion. Zwingt den Ball zu Kenan Karaman, der dynamisch auf der rechten Seite durchzieht, den Ball reinbringt. Ruven Hennings, der wollte den ja nicht direkt machen mit der Hacke, sondern genau das, den immer noch nach Sicherheit suchenden Spielkameraden Borello einsetzen, der dann halt aus spitzem Winkel den Ball über die Linie bringt. Stark. Übrigens ja. Sekunden vorher eingewechselt, so gefühlt. Ja.
Auf jeden Fall. Also freut mich auch für Brandon Borello. Ich fand es sehr lustig, wie Uwe Rösler auf der Pressekonferenz nach dem Spiel nochmal betonen musste, wie viele Scorerpunkte die von ihm eingewechselten Spieler alle schon gesammelt haben. Also ich meine, nachdem man halt Karaman, Hennings, Appelkamp und Borello gebracht hat, wie wahrscheinlich ist es, dass in dem Moment dann Luca Krein schlecht vormacht. Also, ja.
Ja, was war ein genialer Schachzug, wenn man halt fünf Wechsel hatte und halt dann auch noch diese Leute auf der Bank sitzen hat. Und dann sagt, der Trainer hat das Spiel mit seinen intelligenten Einwechslungen gewonnen. Also da kann ich auch nur nochmal sagen, man kann sich sehr gerne nochmal anschauen, wer bei Karlsruhe auf der Bank gesessen hat.
Ja.
Und das mal vergleichen.
Das hat ja dann tatsächlich auch der Trainer von des KSCs gesagt, dass er in der zweiten Halbzeit sich ständig die Augen reiben musste bei den Einwechslungen, was für Qualität da einfach noch an ihm vorbei marschiert aufs Spielfeld. Ja, genau.
Ja, an dieser Stelle auch noch, kann ich noch eine lustige persönliche Geschichte erzählen. Bei mir ist halt, also ich schaue ja nicht bei Sky direkt selbst, sondern bei einem Alternativanbieter und dieser Dienst ist dann halt für einen kurzen Moment ausgefallen, was halt irgendwie noch vor der Auswechslung gewesen sein muss. Es waren wirklich nur so 20 Sekunden, also vielleicht hing das irgendwie auch ein bisschen hinterher, also es ist wirklich nur so 20 Sekunden ausgefallen, steht 1:1, ja und dann es geht sofort wieder weiter und da jubelt halt schon ein Brandon Borello, der noch gar nicht auf dem Platz gestanden hatte, als ich das letzte Mal Bild hatte. Das war irgendwie ganz nett. Aber ja, es lief halt dann auch schon Strom im Hintergrund von den Hosen und ja, meine Laune war wieder ein ganzes Stück besser als noch 30 Sekunden vorher.
Ja.
Ja, vor allem, weil es halt so aus dem Nichts kam und man jetzt auch gedacht hat, okay, Karlsruhe war jetzt auch nicht so überragend. Wenn man sich von denen jetzt nicht noch alles kaputt treten lässt, dann sollte es ja möglich sein, diese 2:1 über die Zeit zu retten. Und ja, 5 Minuten später.
Aber Jan, also diese Saison ist jetzt schon ein paar Spiele alt. Also man hätte schlauer sein können.
Ja, ich weiß. Ja, aber irgendwie die Hoffnung, weißt du, stirbt ja zuletzt. Aber natürlich ist es eigentlich klar, dass man das 2:2 durch einen interessanten Elfmeter bekommt, wobei ich halt zu der Fraktion gehöre, wo sage, ja, es sieht halt scheiße aus, weil Kreins da die den Arm hinten hat, den kriegt halt Hofmann mehr oder weniger ins Gesicht. Und dann wird halt gepfiffen und mein Herzallerliebster war, unser Herzallerliebster war, sagt dann halt nicht, dass das halt eine klare Fehlentscheidung ist. Und dann ist es halt ein Elfmeter, wo man sagt, ja, den kriegt man halt, wenn man Holstein Kiel heißt oder Karlsruher SC.
Oder halt, wenn man Fortuna heißt, gegen dich. Also ich finde irgendwie auch, dass man den Elfmeter irgendwie so geben kann, das ist irgendwie fies, wenn man sich dazu halt anschaut, was halt der Karlsruher draus macht, der dann ja irgendwie auch danach immerhin die Größe hat, sich dann im Fernsehinterview hinzustellen und dann irgendwie auch zu sagen, so, er trifft mich halt leicht im Gesicht und schreit dann aber halt in dem Moment durch die Arena wie der Dortmunder, der sich im DFB-Pokalfinale das Wadenbein bricht oder was auch immer das war. Also wirklich ganz fies schreit er halt die ganze Arena zusammen und macht dann hinterher so, ja, er touchiert mich da leicht im Gesicht. Trotzdem kann man das natürlich irgendwie geben, finde ich. Ja, man hat nur trotzdem irgendwie auch das Gefühl, dass einfach, ja, solche 50-50-Entscheidungen halt immer in schöner Regelmäßigkeit diese Saison gegen die Fortuna laufen. Haben bestimmt viele Leute, aber ich glaube, da ist bei der Fortuna schon auch ein bisschen Wahrheit dabei diese Saison mit Sicherheit. Und ja, wo man eben leider auch drüber reden muss, ist halt die Entstehung dazu, wie es überhaupt zu dieser Flanke kommt. Und das ist halt ein absoluter Katastrophenball von Marcel Sobotka, der halt keinen wirklichen Gegnerdruck hat und irgendwie vom eigenen Strafraum da einen längeren Flugball in Richtung Mittellinie schlägt, der viel zu kurz ist. Die ganze Mannschaft in der Aufrückbewegung und ja, die Fortuna so einfach komplett kalt erwischt wird. Ganz bitterer Ball, auch weil und auch, ja, da könnte man auch, finde ich, nochmal so ein bisschen sehen, das ist eben halt nicht so Wodkas Stärke, diese Bälle und auch insgesamt wirkte er, fand ich dann so gerade dann auch zum Ende ja auch eher richtig durchgespielt. Da wäre es auch echt besser gewesen, wenn man da noch mal mehr Qualität am Karlsruher Trainer hätte vorbeimarschieren lassen können und einen gleichwertigen Ersatz hätte bringen können. Aber ja, ist halt einfach leider keiner im Kader. Auch einen Kuba hätte ich da jetzt ungern gesehen an dieser Stelle. Mhm. Und ja, aber leider waren dann, glaube ich, noch mal ein oder zwei so Bälle, wo Sobotka, ohne viel Druck zu haben, halt Bälle hergeschenkt hat in den letzten 10 Minuten. Da ist dann aber zum Glück nicht mehr viel draus resultiert.
Aber insgesamt kann man ja schon sagen, also ich meine, wenn man einfach die Saisonstatistiken sich anguckt vom KSC und unsere Vorschau letzte Woche war ja recht dünn, sind die Mannschaft, die am meisten flanken in der zweiten Liga und suchen natürlich den Hofmann. Und also mit 2 gewonnenen Kopfballduellen im gesamten Spiel hat man das recht gut verhindern können. Und dass dann so eine Flanke mal reinkommt in den 90 Minuten, das kann dir gegen den KSC halt passieren. Und dann ist halt die Frage, in dem Moment, in dem du da halt dem Hoffmann den Arm gegens Gesicht schleuderst, dann fällt er halt. Und in dem Moment habe ich eigentlich gedacht, jetzt ist die Saison vorbei. Aber auch da war ich dann nicht so schlau, und habe mich aus den letzten Wochen über irgendetwas belehren lassen.
Ja, zu dem Zeitpunkt war ja neben Borello, der dann ja, ohne auf dem Platz zu sein, für Lou schon das Tor gemacht hat, ja auch Schinter Appelkamp gekommen. Und wenig später nach dem Ausgleich kommt dann Emanuel Ejoa für Felix Klaus, der in diesen letzten 15 Minuten, die er noch auf dem Platz war, 13, also zum ersten Mal, und wir haben da letzte Woche drüber gesprochen, dass man das nicht bewerten sollte, wie er die letzten Spiele gespielt hat, aber halt ein Faktor war in diesen 10 Minuten, die er gespielt hat, fand ich. Ich fand ihn wirklich stark.
Joa.
Ja.
Auf jeden Fall. Der hat nochmal frischen Wind reingebracht.
Und spielt für mich so Timing in seinen Aktionen. Ne? Also ich hatte irgendwie das Gefühl, der macht gar nichts anders als das, was er irgendwie bei seinen Einsätzen bisher irgendwie auch gemacht hat. Aber da war irgendwie viel mehr Rhythmus, viel mehr Timing darin, halt die Aktionen, die er ausführt, genau zum richtigen Zeitpunkt zu machen und nicht irgendwie eine Millisekunde vorher oder hinterher.
Also das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Ich glaube, dieser Rhythmus, dass er da irgendwie das Gefühl hat, der ist jetzt irgendwo stärker drin und hat und er spielt halt für mich den Pass der Saison in der 85. Minute auf Borello. Ein absolutes Traumding.
Ja.
Borello macht dann halt auch was, also ich dachte, fuck it, super auf Hennings. Und Hennings denkt sich, so, Jetzt werde ich hier meine alte Stärke, die dynamische Geschwindigkeit, einmal richtig ausspielen und statt direkt drauf zu schießen, am Torwart vorbei hechten. Ja, ist halt in den Torwart hineingehechtet und ist wohl auch ausgerutscht, aber
ja.
Boah.
Ja, aber ganz ehrlich, jetzt, ich muss jetzt mal ganz kurz einhaken. Ich weiß nicht, ob noch jemand von euch genau in dieser Sekunde ein komplettes Flashback zu einer ähnlichen Situation beim Spiel gegen St. Pauli hatte, als es schon 2-0 stand, wo Hennings auch eigentlich in so einer komplett offenen Kontersituation alleine auf den Torwart geschickt wird, wo aber die Dynamik eine komplett andere ist, wo Hennings so ein bisschen von schräg links nach schräg rechts halt irgendwie läuft und man halt denkt, leg den Ball einfach genau so, wie er es dann halt gestern gegen den KSC versucht hat, rechts am Torwart vorbei und schieb ihn dann locker mit rechts rein. So, das hätte der Torwart niemals verteidigen können. Dann nimmt Hennings dann aber den linken Außenriss und verdaddelt den Ball halt richtig furchtbar. Gestern wäre halt das Richtige gewesen, den Ball mit der linken Innenseite halt irgendwie ins lange Eck zu legen. Und ich ganz ehrlich, in diesen beiden Situationen zusammen macht rufen Hennings in Normalform, macht da, keine Ahnung, 1,9 Expected Goals draus. In der Hinrunde 2019, 2020 macht er da 2,2 Expected Goals irgendwie draus.
Aber das Ding ist ja,
in der Form es gab jetzt gerade, ja, macht er da halt gar nichts draus. Und das ist wirklich absolut furchtbar zu sehen. So. Also,
aber es gab ja nicht mal eine lange Ecke, sondern er war ja mittig. Er stand ja mittig vor dem Torwart und hat dann sich dafür entschieden, halt an einer Seite vorbeizugehen, statt halt sofort zu schießen. Klar war der halt zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen weiter weg, das sehe ich ein, aber eigentlich kann er das ja und eben, ich glaube auch mit einem freieren Kopf macht er das.
Du konntest halt sehen, dass Rufen Hennings nachdenkt.
Ja,
ne? Das ist die Dramatik. So, ne? Der nimmt dabei normalerweise einfach seine linke Klebe und schweißt das Ding halt rein. Der Balljunge jubelt halt im Hintergrund schon, wir kennen das alle. Ja, aber du kannst im Augenblick, kannst du ihm einfach beim Nachdenken zusehen und ja, das ist die ganze Tragik.
Ich möchte euch, Entschuldigung, ich muss euch kurz mal den Eintrag aus dem Live-Ticker des Kickers vorlesen hierzu. Ja? Und ihr müsst aufpassen und auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer müssen aufpassen, eventuell haben wir ein anderes Spiel gesehen als der Mann vom Kicker. Ich lese vor. Die Riesenchance für Hennings, Ausrufezeichen. So weit kann man mitgehen, würde ich sagen. Dann kommt, Appelkamp marschiert durchs Zentrum und steckt dann gut zu Hennings durch. Der Stürmer will um Gersberg herumgehen, rutscht aber aus und vergibt so die Chance. Hab ich da irgendwas verpasst? Na gut. Nichts davon ist passiert. Oder es ist passiert und wir haben es, weil dieser Ioa-Pass so schnell war, nicht gesehen, wie Appelkamp parallel durchs Zentrum marschiert ist.
Ja gut, also die sind halt beide während der zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Das kann man schon mal verwechseln.
Ja, und vor allem, man weiß ja, wie überragend Rösler einwechselt. Mhm. Da muss man ja die Einwechselspieler auch mal hervorheben. Da
muss man erstmal drauf kommen.
Ja, aber es ist ja dann tatsächlich so, dass beide erwähnten Spieler, die da verwechselt wurden, ihre Füße maßgeblich dabei im Spiel hatten, dass wir nicht noch länger jetzt über diesen Fehlschuss von Rufen Hennings reden müssen.
Ich muss euch vorher noch eine wichtige Frage stellen. Ja. Und zwar, bevor wir jetzt da auf die Situation kommen, auf die wir natürlich eh schon die ganze Zeit hinarbeiten und gewartet haben, wie habt ihr diese letzten Minuten beziehungsweise auch Sekunden verfolgt? Also bei mir war es irgendwie so, dass ich schon als dieses 2-2 halt fiel, auch weil das irgendwie alles so gepasst hat, so mit diesem, wie dieser Elfmeter entstanden ist, so wie trottelig, was für eine blöde, unnötige Aktion, dass es natürlich ein Elfmeter ist, so ein kann, aber nicht muss Elfmeter, so all das, also es hat ja eigentlich nur der Platzverweis irgendwie beim Fortuna-Bingo für die Saison, beim Fortuna-Trottel-Bingo für die Saison 2020-21 irgendwie gefehlt, um da halt 5 voll zu machen in der Reihe. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass ich halt nach diesem 2-2 meine Emotionen irgendwie nicht mehr so richtig hochfahren konnte. Also ich konnte, glaube ich, in dem Augenblick die Freude, die ich nach dem 2-1 hatte, hat nicht zu der Enttäuschung gepasst, die ich nach dem 2-2 empfunden habe, weil ich irgendwie echt dachte, ich müsste jetzt enttäuschter sein, aber es war wirklich so ein Ja, es deutete sich eine gewisse Leere an, die ich später am Abend noch anders in eine andere Richtung hinein empfinden würde. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich war da nicht mehr so richtig irgendwie mit dabei. Also sowohl in der Enttäuschung als halt auch später dann beim Jubel nicht.
Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich dass ich die ganze Zeit gedacht habe, das wäre jetzt tatsächlich eines dieser Spiele, wo ich komplett ausgerastet wäre in beide Richtungen im Stadion und wo es mich mal wieder mitgenommen hat.
Ich war einfach nur stinksauer auf Rufen Hennings. Und habe mich da so ein bisschen hineingesteigert. Man braucht so seine Sündenböcke für alles und für mich war Rufen Hennings schuld an der kompletten Saison. Wobei auch das ja nicht schlimm ist, weil man irgendwie, naja, ist egal, darüber können wir, glaube ich, am Ende nochmal reden, wie die Saison, also am Ende der Saison darüber reden, wie man die Saison auch ohne Aufstieg vielleicht bewerten kann. Aber in dem Moment war ich sehr, sehr wütend.
Witzigerweise hatte ich tatsächlich beim Beginn der Nachspielzeit, weil ja, es war ja klar, dass es viel nachgespielt wurde, gedacht, ach, fünf Minuten Nachspielzeit, 95. würde doch passen.
Ich habe mir, mein Zorn ging dann weg von Rufen Hennings, wurde von Karlsruhe so ein bisschen bedient, war aber auf jeden Fall auf den Schiedsrichter ausgerichtet, weil die haben ja ein Zeitspiel noch und nöcher betrieben. Man hätte ja noch mal zwei Minuten draufpacken müssen auf die fünf Minuten, weil die haben ja nur die ersten zwei Minuten haben ja nur rumgekaspert, die Karlsruhe. Und ich war eigentlich schon bereit zu sehen, wie der Schiedsrichter dann halt einfach in der 95. Minute abpfeift, nicht noch mal Zeit auf diese Nachspielzeit draufpackt und damit den Karlsruher auf den Leim geht, um dann meinen kompletten Zorn von Rufen Hennings über den KSC auf den Schiedsrichter umzuleiten. Das wurde mir dann aber alles genommen in der 95. Minute.
Ja, und interessanterweise habt ihr bei dem Einwurf, der dem vorausgeht, mitbekommen noch das Coaching von Uwe Rösler, der Leo Kutris nochmal gesagt hat, Leo, höher stehen. Also da hat er auch seine Aktien mit an dem Tor.
Ohne Zweifel. Ja, auf jeden Fall kommt ja dann der Ball irgendwie, also auch wirklich ohne, glaube ich, dass da jetzt eine speziell grandiose Spielanlage irgendwie zugrunde liegt, noch ein bisschen zufällig halt auf die linke Flanke, auf die linke Seite zu Leonardo Kutris. Der schafft es dann, ja, schlägt eine weitere gefährliche Flanke, eine von vielen in diesem Spiel, auf den zweiten Pfosten, wo Emma Ioa halt ziemlich alleine steht. Und ja, der macht es eigentlich richtig, richtig stark. Und ja, gut, ich glaube, die Szene haben wir mehr oder weniger alle vor Augen. Der Ball tapst an die Latte, ist aber schon im nächsten Moment drin, weil Shinta Appelkamp ihn aus kurzer Distanz halt irgendwie über die Linie lenkt und ja, die Spieler rasten komplett aus, die Tribüne,
explodiert.
Kurze Sekunden, die Tribüne von die Leute, die halt da sitzen, die davor ein paar Sekunden noch gezeigt wurden, wie sie da in bangend halt gezeigt wurden, händeringend und so weiter, Kopf nach unten, rasten alle komplett aus und ich weiß nicht, seid ihr da komplett mit ausgerastet? Ich bin ja auch so jemand, der früher halt immer sofort zum Linienrichter geguckt hat, als man noch ins Stadion gehen konnte und ich dachte auch bei dem Ding so, ey, das kann safe abseits gewesen sein. Ja. Das hatte ich auf jeden Fall in der Schnelle der Ereignisse null mitbekommen, wo Appelkamp da jetzt im Moment der Ballabgabe genau stand. Es war echt krass, weil einfach es komplett abging, der Kommentator auch gar nicht irgendwie darauf einging, dass das eventuell abseits hätte sein können. Der am Rumschreien, die Spieler am Rumschreien und ich saß da halt wirklich nur und war halt komplett ruhig, nur um dann halt, 10 Sekunden später komplett auszuflippen, als halt die Wiederholung eingeblendet wurde.
Aber es ist komplett mein Gedanke. Es kamen dann ja auch irgendwie alle Kommentare, wie wäre das im Stadion gewesen? Und mein Gedanke war halt, wenn ich da im Stadion gewesen wäre, Ich hätte danach halt nur noch über den VAR abgekotzt, weil es war ja nicht mehr der zweite Gedanke, sondern der 1,5. Gedanke nach diesem Tor war halt genau das, was du halt sagst. Der war doch im Abseits, der war ja viel zu nah dran. Das kann ja sein, müssen wir jetzt auf den scheiß VAR wieder warten. Und dann ist die ganze Chose wieder für den Arsch. Und das ist halt, da bin ich komplett bei dir, weil das war halt auch mein Gedanke so von wegen, ey, das kann Abseits sein, das habe ich nicht so gesehen. Es war irgendwie, die Einstellung war nicht korrekt, da habe ich nicht auf Abbekampf geachtet. Das muss ich hier ewig warten, bis man eben zu dem Moment kommt, den man eigentlich haben will, in so einem Moment, nämlich komplett auszurasten, und dann ist das Ding halt durch.
Du hast im Stadion nicht mal diese scheiß Wiederholung, deswegen leidest du halt irgendwie noch mal länger. Ja. Das Schlimmste ist, du wirst dann in dieser Zeit halt schon die ganze Zeit hin und her geschleudert, willst dich ja eigentlich mitfreuen, kriegst halt die Bierduschen ab, aber kannst dich halt nicht freuen. So, das ist wirklich das Allerschlimmste. Wirklich, Gut, aber
dieser Moment der Freude wurde Ihnen präsentiert. Zu positiven Sachen. Wie wir auch in solchen Momenten das Negative finden, das ist schon Talent.
Aber, ja, auf jeden Fall.
Ja, aber also kommen wir zum Positiven. Die meisten der Sportblätter dieser Republik haben ja auch schon sämtliche Superlative, die allerletzte Chance ausgepackt. Und ich frage mich, wie jetzt das Spiel gegen Braunschweig angeteasert wird. Ist denn da jetzt noch eine allerletzte Chance für Fortuna, diese Saison noch zum Guten zu wenden? Wie seht ihr das nach dem heutigen Ergebnis auch von Kiel?
Ja, die Chance ist da, man muss halt jedes Spiel gewinnen, aber man hat 5 Punkte auf den zweiten, Greuther führt, und Kiel wirkt nicht so, als ob die jetzt noch super viel liegen lassen würden. Klar, die haben halt auch noch 2 Spiele.
Meine Meinung ist, es wird ein absolutes Endspiel gegen Fürth, weil ich glaube, Fürth wird eines der 2 Spiele noch verlieren, und dann hat man es aus eigener Kraft drin.
Ich schau mal kurz den Rest.
Fürth spielt noch gegen Paderborn und gegen Karlsruhe. Also in Paderborn müssen die noch spielen. Und das ist so meine Hoffnung. Das ist nämlich das letzte Heimspiel von Steffen Baumgart.
Ja, ich denke auch, dass das halt die große Chance ist. Ich glaube, gegen Karlsruhe wird auf jeden Fall gewinnen. Ich finde, dass Fortuna gestern auch insgesamt da jetzt keine bravouröse Leistung irgendwie gezeigt hat. Karlsruhe war müde, das konnte man sehen. Das ist auch das, was die Fortuna letztendlich halt mit dieser ganzen unfassbaren Qualität, die man da am Karlsruher Trainer vorbei hat marschieren lassen, ausnutzen konnte. Aber ich glaube, eine wirklich gefestigte, starke Mannschaft hätte das wesentlich früher entscheiden können, hätte das wesentlich souveräner entscheiden können, und letztendlich ist der Fortuna halt auch zugute gekommen, dass die Karlsruher halt bis zum Ende auf Sieg gespielt haben, ne? Dass die halt irgendwie mitgezockt haben. Ja. Das hätten die nicht tun müssen. Die hätten sich nach dem 2:2 auch einfach hinten reinstellen können und sagen können, komm hier, wir spielen auf das Ergebnis. Und ich glaube, oder ich weiß nicht, ob die Fortuna dann wirklich noch Mittel und Wege gefunden hätte. Und ich glaube, die Karlsruher werden das Spiel halt gegen Fürth auch genauso angehen, und das wird Fürth dann auch ausnutzen können. Also wenn, stimme ich dir komplett zu, Jan, liegt halt die Chance darin, dass die Fürther halt gegen Paderborn was liegen lassen, und ja, die Fortuna wird halt sowieso durchgewinnen müssen.
Ja, aber du hast recht, das stimmt natürlich, dass man das große Ganze dieses Sieges vielleicht eben auch anders deuten kann, klar. Das hätte halt auch, da war die Fortuna jetzt nicht so klar besser, dass das dass das ein Muss-Sieg war, obwohl sie waren schon besser, aber du brauchst für diese letzten 2 Spiele zumindest gegen Braunschweig und Aue brauchst du diese gefestigte Mannschaft nicht. Du kannst diese Spiele auch einfach so gewinnen. Mhm. Mit dem, wie du jetzt auch gewonnen hast. Und davor. Du hast ja deine 4-4-2-Umstellung und keine Ahnung, das bewirkt für die Mannschaft irgendwas. Du hast individuelle Klasse. Glauben dran. Und die Frage ist auch dann.
So ein Endspiel wie letztes Jahr in Berlin. Und das wollen wir doch alle.
Wir wissen ja alle, wie gut die Rösler Fortuna in den Urteilspielen agiert. Aber wir wollen es ja eigentlich alle noch ein allerletztes Mal bestätigt bekommen. Ja. Um sicher zu sein, um ganz sicher zu sein.
Ich glaube, ich versuche jetzt nochmal eine weitere Überleitung, wenn ihr mir das erlaubt.
Ja.
Es ist ja schon gefallen und es ist ja auch häufiger schon Thema gewesen, diese wahre Tabelle. Ja, und das wird jetzt vor allem mit Holstein Kiel diskutiert, dass die halt deutlich unter dem eigentlich hätten sein können, als sie sind. Und Fortuna ist ja Dritter in dieser wahren Tabelle. Jetzt kann man natürlich überlegen, wie aussagekräftig diese wahre Tabelle wirklich ist. Aber gehen wir mal davon aus, dass Fortuna in dieser wahren Tabelle am Ende auf einem Aufstiegsplatz steht. Zweiter oder Dritter. Und dann steht die Vereinsführung von Fortuna Düsseldorf da, die ganz offensichtlich die Verlängerung von Trainer Rösler, also was heißt offensichtlich, aber anscheinend nur davon abhängig macht, ob Rösler mit dieser Mannschaft aufsteigt. Wenn jetzt die Fortuna nach der wahren Tabelle aufsteigen würde, aber de facto nicht, ist es dann nicht irgendwie merkwürdig? Ist es, inwiefern kann dieser Aufstieg denn dann ein Kriterium sein? Wisst ihr, was also, ich meine?
Ich denke, es ist längst ausgemachte Sache, dass Uwe Rösler auf Platz 1 bis 3 der wahren Tabelle einlaufen muss. Und dann wird verlängert.
Steht die Fortuna da nicht sowieso schon?
Ja, es ist eine Dritte, ja.
Ach so, aber Kiel hat ja noch die Nachhol. Kiel ist ja schon längst unrettbar hinten. Die kämpfen ja noch um den Abstieg in der wahren Tabelle. Ich glaube halt schon, genau wie du sagst, so der Abschied von Rösler ist eigentlich beschlossene Sache. Ja. Falls er doch irgendwie aufsteigen sollte, kannst du ihn halt eigentlich nicht rausschmeißen. Und das finde ich eigentlich ist auch komplett richtig, so sehr mich das irgendwie auch ärgert, wie langsam das irgendwie alles vorangeht, weil wenn du halt nicht ergebnisabhängig entscheidest, sondern prozessorientiert entscheidest, so dann sollte man bei der Fortuna auf dieser Position nächste Saison eine Veränderung herbeiführen. Nur kannst du diese Veränderung, glaube ich, nicht verkaufen, wenn die Fortuna aufsteigt und dann, gut, dann bleibt er halt. Ne? Aber soweit müsste es halt auch erstmal kommen. Und auch dann könnte man ja auch noch sagen, dass man vielleicht ja dann auch den einen oder anderen Prozess, den man bis jetzt halt so bewertet hat, wie man ihn bewertet hat, dann noch etwas anders bewerten würde, weil man dafür ja noch 5 ausstehende und eben auch 5 sehr, sehr wichtige Spiele relativ erfolgreich bestreiten würden müsste.
Ja. Wollt ihr jetzt noch mal dazu sagen, dass sämtliche anderen Vereine, die jetzt schon planen, alle Trainer, die irgendwie kompetent sind, an Land ziehen, während die Fortuna sich bis zum 34. Spieltag die Hängepartie leistet? Oder sollen wir das vertagen?
Können wir auch auf nächste Woche schieben vielleicht.
Ja, die Frage ist ja, was da wirklich hinter den Kulissen alles schon abläuft. Wenn man sich nämlich gesagt hat, dass Uwe Rösler und vielleicht er das auch schon weiß, nur im Falle eines Aufstiegs bleibt, hat man vielleicht auch jemanden schon in der Hinterhand, wer weiß.
Ja, aber der wird vielleicht auch anderweitig angefragt und denkt sich, wenn die Fortuna jetzt doch aufsteigt, dann habe ich keinen Vertrag, aber bei Paderborn kann ich einsteigen. Mhm. Aber gut, das führt jetzt ein bisschen weg. Ich finde es eigentlich, was ihr gesagt habt, es zeigt so ein bisschen dieses Dilemma, in das sich die Fortuna da hinein gemanagt hat, weil ich kann es ja auch nachvollziehen, aber eigentlich das so von diesen, ob das jetzt dritter oder vierter Platz ist, abhängig zu machen, zeigt halt auch ein bisschen, dass die Mechanismen nicht ganz so sinnhaft sind. Wir werden am Ende der Saison zurückblicken und dann auch über Uwe Rösler eine Gesamtmeinung vielleicht haben. Ja, gut.
Ist aber trotzdem, und damit schließt sich der Kreis der Betrachtung dieses Spiels mit dem kleinen, was heißt das für den Rest der Saisonbetrachtung, augenfällig, wie bei dem Jubel er ja da eigentlich die Blicke auch der Verantwortlichen oben auf der Tribüne sucht und seht mal her, wir leben noch und so weiter.
Ja. Und wen sieht er nicht? Thomas Röttgermann.
Ja.
Wo ist er, der Tommy?
Gut.
War er denn jetzt da auf der Tribüne oder nicht?
Ich habe ihn nicht gesehen. Er saß halt zwischenzeitlich, sah man ihn neben Alofs, aber es war so ein Ausschnitt, der hat halt als Sky irgendwann oder wer auch immer irgendwann reingeschnitten. Das kann auch vor dem Spiel gewesen sein, wo er dann wirklich das ganze Spiel verfolgt hat, weiß ich nicht. Aber auf diesen ganzen Bildern, wo man die zitternden Leute sah und Alofs ja im Zentrum häufig und die Leute vom Aufsichtsrat, da war er meines Erachtens nicht drauf. Und auch auf diesen Jubelbildern, wo sie sich um den Arm fallen, nicht. Aber es liegt halt daran, dass die Kamera halt sehr auf Olaf zentriert war. Den Promi auf der Tribüne. Und ich weiß nicht, wo er war. Wahrscheinlich saß er halt einen halben Meter daneben und war nicht im Bild. Und keiner hat mit ihm gejubelt. Ich weiß es nicht. Ich will ihm nicht zu nahe treten. Vielleicht war er auch das Zentrum einer anderen Traube.
Ja, das ist auf jeden Fall ja, ein kleiner Aspekt, auf den wir vielleicht auch am nächsten Samstag nochmal Wert legen können. Ich werde mit Sicherheit immer mal wieder schauen, ob Sky auch, wenn da auf die Fortuna Hunurigen geschnitten wird, ja, ob der Röttger mal im Bild sein wird. Aber ja, trotzdem gibt es an diesem Tag noch Wichtigeres, nämlich das Spiel auf dem grünen Rasen. Da geht es nämlich am Samstag im Heimspiel gegen die Eintracht aus Braunschweig. Und ja, für die geht es auf jeden Fall auch noch um einiges. Die stehen nämlich schon auf dem Relegationsplatz, allerdings ja, unten in der Tabelle auf Platz 16. Ja, und haben im Augenblick einen Punkt Rückstand nur auf Sandhausen. Die haben ja auch heute, wie gesagt, gegen Kiel verloren. Das heißt, da ist noch einiges drin. Würzburg ist, glaube ich, schon weg auf Platz 17. Im direkten Nachbarland der Tabelle steht Osnabrück. Auch da sieht es nicht so gut aus. Aber ja, trotzdem würde, glaube ich, Braunschweig gut daran tun, noch den einen oder anderen Punkt zu holen. Allerdings ja, sieht es auch bei den Braunschweigern selber in letzter Zeit nicht so richtig gut aus. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass die Offensive krankt. Man ist wirklich nicht in allzu guter Form, war jetzt zuletzt dreimal ohne eigenes Tor und ja, hat ziemlich mit sich zu kämpfen. Es wird auch immer mal wieder gerüchtet, dass der Trainer Daniel Mayer jetzt auch selbst zu diesem späten Zeitpunkt der Saison zur Disposition stehen könnte. Eventuell, so wird es gerüchtet, könnte er nach einer Niederlage gegen Fortuna sogar trotzdem noch ausgetauscht werden und ja, es dann noch für die letzten beiden Spiele eine Interimslösung geben, wenn er dann in diesem Spiel keinen Erfolg hat. Es ist auch im Augenblick ein bisschen schwierig, sich vorzustellen, wie sich dieser Erfolg einstellen könnte, weil einfach man da zuletzt sehr, sehr wenig von sehen konnte. Also die Idee ist, kompakt zu stehen, ja, bis weit vor den eigenen Strafraum eher passiv zu agieren und ja, dann die Konter gegen extrem hochstehende Gegner dann zu fahren, wenn man dann irgendwie mal in Umschaltsituationen kommt, auch immer mal wieder Standards zu erzwingen, wo man halt eben auch mit Martin Kobylanski und Felix Groß zwei sehr, sehr gute Standardschützen hat. Ja, dann halt irgendwie dadurch zum Erfolg zu kommen. Aber ansonsten, ja, es ist oft wichtig, dass der Torwart ein gutes Spiel macht. Ja, dass man, wie gesagt, in der Endverteidigung um den Strafraum gut agiert und ja, dann halt nach dem Ballgewinn gut über die schnellen Leute umschaltet. Und das sind dann meistens auf den offensiven Außenpositionen von Abdullahi Soleimani und Dongwon Ji. Vielleicht sagt das auch noch dem einen oder anderen was. Ich glaube, vor allen Dingen Ji hat mal bei Dortmund und bei Mainz und Augsburg Bundesliga gespielt. Ja, ich glaube, wir können uns alle auch noch ganz gut daran erinnern, wie die Fortuna ja mit dieser Spielweise, wenn sie denn gut ausgeführt ist, im Hinspiel zurechtgekommen ist. Auch da hat Braunschweig ja, sich da in diesem 4-2-3-1 halt mehr oder weniger vor der eigenen Kiste verbarrikadiert und zumindest halt relativ wenig zugelassen, aber halt auch nach vorne ja, sehr, sehr wenig Durchschlagskraft entwickelt, aber dann immerhin sich ein 0-0 so erkämpft. Ja, könnt ihr euch vorstellen, dass die Fortuna da jetzt ein bisschen erfolgreicher mit umgehen kann, zumal wir auch noch in Betracht ziehen müssen, dass ja, im Mittelfeld Sobotka fehlen wird und, wie heute bekannt gegeben wurde, auch auf dem linken Flügel Peterson nicht dabei sein wird. Der hat sich wohl irgendwie leicht an der Wade verletzt und wird zumindest für dieses Spiel ausfallen.
Ja, also ich glaube, dass das ein ganz, ganz, also man sollte jetzt nicht den Fehler machen und nicht mehr von Spiel zu Spiel plötzlich denken. Also ich glaube, dass das ein ziemlich schwieriges Spiel für die Fortuna wird. Wenn man sich die Ballbesitz-Tabelle, also die Tabelle der zweiten Bundesliga nach Ballbesitz anschaut, dann gibt es nur drei Mannschaften, die weniger Ballbesitz als Fortuna haben. Das ist der SV Sandhausen, die Würzburger Kickers und Eintracht Braunschweig. Und man weiß selbst, wie sich Fortuna gegen diese drei Mannschaften, die auch nicht so gerne den Ball haben wollen, bisher in dieser Saison angestellt haben. Und ja, es wird darauf ankommen, glaube ich, ein 1-0 zu machen, nach den letzten Wochen von Braunschweig, glaube ich dann nicht, dass sie darauf so reagieren können wie der KSC auf den Rückstand.
Ja, ich glaube, dass der Ausfall von Pettersson eventuell zu verschmerzen ist, weil er eigentlich für das Spiel, was uns da erwarten könnte, gar nicht der entscheidende Spieler ist, weil er ja schon ein bisschen Platz braucht, um seine Geschwindigkeit auszuspielen. Er ist jetzt nicht derjenige, der da auf engstem Raum mit raffinierten Tricks sich durch die eng gestaffelten Reihen spielt. Was halt ein bisschen schade ist, dass er natürlich trotzdem eine ganz gute Chemie hat mit Kutris. Das ist so abzuwarten, aber Schinter Appelkamp, vielleicht, wir wissen nicht, wie viel Energie er hat, ob er die 90 Minuten gehen kann, aber er scheint ein Spieler zu sein, den man da bringen sollte, weil er das eher mitbringt. Und dann kann man sich vorstellen, dass es halt ins 4-4-2 geht mit Prip und Botzek in der Mitte. Auf rechts Klaus, den man letzte in der Hinrunde noch nicht hatte gegen Braunschweig, der durchaus ja im 1-1 nicht schlecht sein muss und vielleicht da noch was reinbringt. Und dann werden es wahrscheinlich auch Standards sein, die da mit dann so einen Faktor spielen, weil ich glaube, was du gesagt hast, Tim, irgendwie dieses 1-0 machen und sei es durch einen Stolper-Eck, Freistoß, Blator, Elfmeter, darauf kommt es an, auf nichts anderes.
Würdet ihr denn wirklich dann auf 4-4-2 umstellen und nicht euch das vielleicht irgendwie noch so ein bisschen im Köcher lassen für die berühmte Rösler-Umstellung, die man dann halt irgendwie noch hat für die zweite Hälfte? Also ich glaube, meine präferierte Variante wäre, sofern Appelkamp von Anfang an spielen kann, ihn anstelle von Botzek zu bringen, damit dann irgendwie auch ganz klar das Mittelfeld zu beherrschen und auf die Position von Pettersson einfach Borello oder Emma zu stellen, die ja auch beide gerade aufsteigende Form zeigen, die auch für beide eigentlich, genau wie du es angesprochen hast, die an vielleicht so einem super tief stehenden Gegner wie Braunschweig irgendwie sogar noch besser liegen, als es halt Pettersson tut, auch wenn der natürlich gerade in guter Form ist. Eben weil die nicht ganz so viel Raum brauchen, sondern irgendwie auch mal sogar mit dem Rücken zum Gegner mal einen Ball annehmen können und mal so ein bisschen in so einem Klein-Klein ohne Tempo irgendwie auch so ein bisschen was mit brachialer Wucht irgendwie erarbeiten können. Eigentlich wäre mir das vielleicht sogar die liebere Option, sodass man sich dann irgendwie noch die Umstellung dann halt irgendwie noch irgendwie in der Hinterhand behält. Und
also ich halte das durchaus für einen Plan, den auch Uwe Rösler schon im Kopf hat. Und dieses ganze Getue vor den Spielen immer, dass er auch nochmal so guckt, wer hat gerade sein Momentum, um das Wort heute auch in der Folge noch unterzubringen. Da ist bestimmt was dran. Ich glaube, dass er manchmal wirklich aus dem Bauch heraus auch nochmal entscheidet, wer ist heute richtig mit dem richtigen Fuß aufgestanden. Nach dieser Partie kann ich mir gut vorstellen, dass Brandon Borello beginnt. Emma glaube ich halt nicht, weil ich glaube, er ist einfach noch nicht ein Startelf-Spieler mit seiner Fitness.
Ich glaube, du hast einen Punkt, Lou, das will ich gar nicht Abrede stellen, aber ich glaube, genau deswegen kann ich mir vorstellen, dass Ioa, also ohne die Fitness Punkte, dass er dann halt auch einfach später kommt, weil er nochmal einen anderen Faktor reinbringen kann und auch vielleicht, wenn du halt den Gegner halt hinten einschnürst oder einschnüren musst, obwohl du das gar nicht so willst, eben auch nochmal eine Körperlichkeit hat, die man da reinwerfen kann. Die Frage ist, ob Kownacki beginnen wird, der eben das Momentum ganz deutlich nicht hat. Ob Rufen Hennings das Momentum hat, weiß man nicht, aber ja, vielleicht einfach der erfahrene Stürmer da eben nicht so fehl am Platze ist. Ich kann mir vorstellen, dass Kenan Karaman auf jeden Fall eine Option ist für die erste Mannschaft oder erste die Startelf vielmehr. Also Appelkamp, also es scheint bei uns allen so ein bisschen der feste Faktor zu sein, dass wir ihn erwarten und dass wir von ihm halt, und das ist natürlich für einen so jungen Spieler auch ein bisschen eine Bürde, dass wir von ihm auch erwarten, dass er der X-Faktor ist in diesem Spiel, das wir erwarten. Das ist sehr viel erwartet von mir, aber wie gesagt, irgendwie ist alles null machen.
Ja, hat er aber ein Interview nach dem Karlsruhe-Spiel gesagt, dass er damit ganz locker umgeht mit der Erwartungshaltung. Also kein Problem, ja.
Und irgendwie nimmt man ihm das halt auch so ein bisschen ab, ne, muss man sagen. Also ich glaube, das Einzige, woran es da vielleicht irgendwie wirklich fehlen könnte, ist halt einfach irgendwie ja an der Kraft, an der Power und ähnlich wie bei Emma Ioa halt vielleicht ja dann auch für die 90 Minuten. Aber wenn es dann irgendwie mit der eigenen Kraft und Power irgendwie nicht ausreicht, hat die Fortuna ja das große Glück, dass dann halt irgendwie auch in so einem Spiel mal der Sponsor halt nachhilft und zwar mit fantastischen Sondertrikots. Ich kann nur wirklich jedem empfehlen, sich diese Kleinode der Klamottenkunst nochmal anzuschauen. Es ist wirklich unfassbar, was da die Designer mit nächtelanger Zusatzarbeit für Textilien geschaffen haben. Wirklich, ja, mein
großes. Aber es ist ja vor allem das Logo, oder?
Ja, das ja, ich glaube auch, das Logo ist für das Produkt erstellt worden, glaube ich auch.
Ja. Das ist wirklich so, als ob sie ein komplett neues Trikot entworfen hätten. Nee,
es ist halt. Das ist nur das Logo, das bei Fortunas Hauptsponsor, ist ja irgendwie eben Henkel und die bewerben jetzt noch einen, keine Ahnung, was ist das, irgendein Krokodilkleber? Keine Ahnung.
Ja, wir laufen doch genau in diese Falle jetzt rein. Genau das wollten die doch. Durch wahnsinnige Hässlichkeit Thema sein. Und wenn sie uns sponsern wollen, halt, wir sind käuflich. Aber das ist natürlich genau das Ding, dass wir denen natürlich den Gefallen tun und alle darauf achten, was die da jetzt anbieten, ne?
Ja, aber drüber reden müssen wir, glaube ich, so oder so noch. Das wird eh noch Thema werden in den letzten 3 oder 5 Spielen der Saison. Von daher kann man, glaube ich, jetzt ruhig den einen oder anderen, der es noch nicht gesehen hat, schon mal so ein bisschen darauf vorbereiten, dass man da nicht am Samstag eine Herzkasper bekommt. Das sieht wirklich unmöglich schlecht aus. Passt wirklich das Logo halt gar nicht zum restlichen Trikot.
Den Herzkasper, den wird wahrscheinlich auch wieder irgendwie das Spiel herstellen und wir hoffen, dass wir dann am Montag wieder so weit heruntergekommen sind, dass wir dann wahrscheinlich am Montag darüber hier sprechen werden.
Ganz genau, das ist die Idee. Und ja, bis dahin wünschen wir euch noch eine gute Restwoche und ja, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.
Genau. Ciao, ciao.